Willkommen zum 15. Teil der Erzählung Tödliche Schatten, tröstendes Licht von Pater Gerion Goldmann. Was bisher geschah? 20 Jahre hatte Schwester Solana Jesus versprochen, für Gerion Goldmann zu beten, damit er Priester werde. Nun war es soweit. Durch glückliche Fügungen gelangte Sanitätsfeldwebel Gerion Goldmann, geweihter Diakon, in den Vatikan und erhielt eine Privataudienz bei Papst Pius XII. Er nannte dem Papst sein Anliegen und nach anfänglichem Zögern bekam er schriftlich die Erlaubnis, zum Priester geweiht zu werden. Dies durfte der nächste Bischof sein, dem er begegnete. Aber bevor es zur Weihe kam, wurde Goldmann schon wieder an die Front zurückgerufen. Er kam während der Gefechte auch zum Berg Monte Cassino, dem Platz der ersten und ältesten Benediktinerabtei des Ordens. Auf der Suche nach dem Abt oder Mitbrüdern fand er nur ein leeres, ausgeräumtes Kloster vor. Es liest für Sie den 15. Teil Gerhard Hallermer.
Ich wanderte weiter durch die langen Gänge des Erdgeschosses, fand aber keinen Menschen. Der Kapitelsaal, das große Refektorium, dahinter die Küche und die Vorratskammern, alles ausgeräumt. Etwa geplündert? Schließlich fand ich die Bibliothek. Alle Regale leer, die berühmten Bücher und unersetzlichen Handschriften waren weg. Schweren Herzens stieg ich die Treppe empor in den ersten Stock, auf der rechten Seite wohl an die 100 Meter lang nur Fenster, die auf die Ebene schauten. Links Zelle neben Zelle, die Mönche jahrhundertelang beherbergt hatten. Nun standen alle Türen offen. Es fand sich außer einigen Tischen und Stühlen nirgendwo mehr ein Gegenstand. Was ich damals in meiner Betroffenheit noch nicht wusste, war, dass ein deutscher Offizier unter größten Gefahren und mit Einwilligung des Abtes mit seiner Transportkompanie alles aus dem Kloster nach Rom hatte bringen lassen, wo das Klostergut in unterirdische Gänge eingelagert worden war, bis nach dem Wiederaufbau des Klosters alles zurückgegeben wurde. Für mich war der Gang durch die leere Abtei, die durch das Mutterkloster des Mönchtums in Europa genannt wird, eine der trostlosesten Erfahrungen des ganzen Krieges. Da anscheinend gar niemand mehr hier weilte, wollte ich mich gerade enttäuscht entfernen, als ganz hinten im langen Gang ein Mönch erschien, die Hände in der Kukulle, den Blick gesenkt. Er bemerkte mich erst, als er den harten Schritt der Stiefel hörte, und ich vor ihn hintrat. Etwas erschreckt sah er mich an. Meine Bitte, den Abt sprechen zu dürfen, wehrte er ab. Das sei jetzt nicht möglich, der Abt sei im Gebet in der Krypta am Grab des heiligen Benedikt. Als Antwort zeigte ich ihm schweigend das päpstliche Schreiben. Sprachlos schaute er auf und war schnellstens verschwunden, diesmal nicht würdig schreitend, sondern in höchster Eile. Vorerst brachte mir ein anderer Mönch eine Erfrischung, Obst und ein Getränk. Da kein Tisch vorhanden war, stellte er alles auf eine Fensterbank. Schließlich erschien der Abt, Bischof der Diözese Cassino. Er war ein ehrwürdiger, alter Herr, dessen Züge ein Leben des Gebetes und der Innerlichkeit widerspiegelten. Ein solcher Mann erweckte Vertrauen. Ich erzählte ihm meine Geschichte, während er das Schreiben des Papstes in den Händen hielt. Zwischendurch meinte er einmal, zu seinem Begleiter gewandt, »Im Kriege passieren Dinge, die noch in keinem Geschichtsbuch der Kirche verzeichnet sind.« Ich sagte, dass es mir leider sehr zweifelhaft erscheine, ob ich am folgenden Tag zu der geplanten Priesterweihe in Rom sein könne, ob er nicht bereit sei, mir hier die heilige Weihe zu spenden. Er schaute mich lange an. Ich konnte mir nicht denken, warum er das tat. Dann nahm er plötzlich meine Hand. Wir gingen zusammen in die Mitte des langen Ganges. Von hier aus sah man das ganze Tal von Cassino mit allen Ortschaften bis hinauf zu den Höhen, wo jetzt die Deutschen kämpften. Tränenüberströmt sagte er mit bewegter Stimme, »Sehen Sie sich alle diese Städte und Dörfer genau an. Dort hatte ich eine Kirche, dort ein Krankenhaus, dort ein Schwesternhaus, dort eine Schule, Dort war eine neue Pfarrei mit Kindergarten. So viele Jahre haben wir uns bemüht, haben daran gearbeitet, aus dieser Diözese einen Garten Gottes zu machen. Nun hat der Krieg in wenigen Tagen alles zerstört. Alle Werke sind vernichtet, die Menschen tot oder geflohen. Nur das Kloster hier oben ist noch übrig geblieben. Wer weiß, vielleicht fordert Gott auch noch dieses letzte Opfer. Ich bin hier nur noch mit 10 Patres. Aber der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gebenedeit. Dann sah er mich an. Ich weiß nicht, was die nächsten Tage bringen werden und ob nicht auch noch das Opfer unseres Lebens verlangt wird. Aber eines werde ich vorher noch mit Freude tun. Kommen Sie, zu jeder Zeit des Tages oder der Nacht, auch wenn Sie nicht mehr nüchtern sind. Bitte kommen Sie. Ich werde Sie mit Freuden zum Priester weihen, am Grab unseres heiligen Vaters Benediktus. Wenn mich nichts daran hindert, werde ich morgen Abend hier sein, versprach ich. Ich warte auf Sie. Mit diesen Worten umarmte er mich herzlich und gab mir seinen Segen. Mit froher Erwartung ging ich ins Tal zurück, nicht ahnend, dass der Abt am nächsten Tag umsonst warten musste. Kaum war ich am Spätnachmittag wieder in San Giorgio, da wurden wir schnellstens in Marsch gesetzt. Es ging nun zu Fuß hoch in die Berge. Dort sollten wir eine Fallschirmjägertruppe ablösen, die viele Tage in schwerstem Einsatz gestanden hatte. Ich sah diese jungen, in vielen Kämpfen erprobten Soldaten. Diese auserlesene Truppe hatte Mühe genug gehabt, ein Dorf zu halten, das auf halber Höhe über dem Flusstal lag. Es hieß Garigliano. Ich dachte mit Schrecken daran, was werden sollte, wenn unsere unerfahrenen Truppen nun die gleiche Aufgabe lösen mussten. Wir kamen nachts in die Stellung. Gleich am Morgen begannen die Angriffe der Gegenseite. Sie musste gemerkt haben, dass eine Ablösung stattgefunden hatte. Am frühen Nachmittag mussten wir das Dorf aufgeben. Wir hatten über 30% Verluste, nur noch einen einzigen Feldoffizier, alle anderen waren verwundet. Auch andere Dienstgrade waren kaum noch vorhanden. Unter Verlust weiterer Männer zogen wir uns vor der Überzahl der Angreifer zurück. Ich weiß nicht, warum diese uns nicht folgten. Sie hätten leichtes Spiel gehabt mit ein paar hundert todmüder und abgekämpfter Männer. Aber erstaunlicherweise blieb die Verfolgung aus. In einer Entfernung von ca. 2000 Metern fanden wir nach Überklettern einer hohen Felswand eine kleine Hochebene, wohl nicht mehr als 500 Quadratmeter groß. Dort stand, wiederum etwas erhöht, ein schmales steinernes Haus. Es hatte 3 Keller, eine steinerne Treppe in den ersten Stock und eine hölzerne in den zweiten. Offensichtlich war dies nur eine Bleibe für die Hirten im Sommer, denn es gab nur Fensteröffnungen ohne Rahmen und Glas. Die Betten waren Holzbritschen. Wasser musste 150 Meter abwärts aus einem Brunnen geholt werden. Die Schmalseite des Hauses zeigte zum Feind hin, wie ich feststellte, genau in die Richtung der großen Kriegsschiffe, die weit unten im Meer ankerten. An dieser Schmalseite war ein enger Eingang, roh aus Steinen gefügt, ohne Tür. An der Querseite das gleiche und nochmals an der Rückseite. Die Kellerräume waren aus großen Steinen erbaut, aber ohne Zement, die beiden Obergeschosse nur mit leichten Steinen aufgesetzt. Den hinteren Kellerraum belegte der Oberleutnant mit den Unteroffizieren, den mittleren übernahm ich mit meiner Verbandsstation. Der vordere und die oberen Räume wurden sofort von den erschöpften Soldaten belegt. Natürlich reichte das nicht für etwa 600 Mann, und deshalb legten sich die anderen trotz winterlicher Kälte, notdürftig in Decken oder Zeltplanen gehüllt, auf die blanke Erde. Aus Erfahrung wusste ich, dass immer genug Wasser zur Verfügung sein muss. Ich ging deshalb zum Ziehbrunnen. An einer Kette hing der Eimer, den ich in den Keller trug, wo ich alle Feldflaschen füllte. Ich ging zum zweiten Mal Wasser holen. In der Zwischenzeit hatte sich auch ein Melder mit seinem Funkgerät in meinem Keller eingenistet. Da noch keine Verwundeten da waren, ließ ich ihn da, denn er konnte sein Gerät ja nicht bei Nacht und Nebel bedienen. Doch als ich mit meinem Eimer wiederkam, traf mich fast der Schlag. Ich schrie den Soldaten an. »Sie Idiot! Sind Sie denn ganz verrückt?« Er schaute mich erstaunt an. »Ja, wissen Sie nicht, was Sie soeben gemacht haben? Sie haben dem Regiment im Klartext unsere Stellung gefunkt. Reste des Bataillons mit etwa 600 Mann im Berghaus Massa Constanze.« Er wollte sich rechtfertigen und meinte, er habe doch per Funk den Befehl bekommen, dem Regiment unsere Stärke und Stellung zu melden. Nun war ich erst recht wütend. »Sie Vollidiot! Haben Sie noch nie etwas von Geheimhaltung gehört? Meinen Sie etwa, der Feind habe keine Abhörfunkgeräte? Glauben Sie, die dort können kein Deutsch? Und gerade hier oben, wo solche Funksendungen weithin ohne Störungen gehört werden können?« Seine Antwort: »Herr Feldwebel, wer soll uns hier oben in den Bergen schon hören?« Es kamen einige leicht Verwundete und baten um schmerzstillende Mittel und um neue Verbände. Bei einem Kerzenstummel, nachdem ich die offene Tür verhängt hatte, war ich gerade dabei, den Leuten zu helfen. Der junge Funker meinte noch, es sei ja wohl nicht nötig, die Türe zu verhängen. Da erschütterten zwei große Explosionen die Mauern unseres Hauses. Ich wusste gleich, dass diese Geschosse von den Kriegsschiffen waren. Es regnete kleine Steine, aber das Gewölbe hielt noch. Die beiden Einschläge waren vor und hinter dem Haus, dort, wo Dutzende von erschöpften Soldaten lagen. Es war ein schreckliches Schreien und Wimmern. Alle, die noch am Leben waren, stürzten in die beiden Kellerräume, in den vorderen und mittleren. Ich schaute vorsichtig hinaus. Im gleichen Augenblick sah ich unten bei den Schiffen das Feuer der Abschüsse, wieder zwei Geschosse. Und schon krachte es. Dieses Mal traf ein Geschoss den zweiten Stock, dieser brach herunter auf den ersten, der dann auch gleich zusammenstürzte und alle unter sich begrub, die sich dort oben ausgeruht hatten. Alle 2 Minuten gab es nun 2 Einschläge, immer auf die kleine Fläche des Hauses. Ein Einschlag ging genau in die dem Feind zugewandte Tür der Vorderseite. Der Luftdruck warf die Zwischenwand zu meinem Keller ein. Aus dem vorderen Keller schrien verzweifelt schwerstgetroffene Menschen um Hilfe. Ich kroch durch das Loch der eingestürzten Wand nach vorn und fühlte im völligen Dunkel zerfetzte Leiber, Gliedmaßen, Köpfe. Nur 2 Männer bewegten sich noch. Ich riss sie beide unter meine Arme, stürzte hinaus und zog sie hinter mir her in den hinteren Keller, den der Oberleutnant und die Unteroffiziere fluchtartig verlassen hatten. Inzwischen hatten neue Treffer das ganze Haus zusammenstürzen lassen. Auch der mittlere Raum war eingebrochen. Nur der letzte, vom Feind abgewandte Keller hielt noch, wahrscheinlich weil die Menge der auf ihm lastenden Steine das Gewölbe mehr schützte als drückte. Aber jetzt brach wirklich die Hölle los. Vorher schon, als ich im ersten Keller nur noch warmes Blut und zerfetzte Leiber vorgefunden hatte, dachte ich, dass nichts auf der Welt schrecklicher sein könne. Aber was jetzt folgte, das war wirklich die Hölle. Denn nun strömten alle, die sich noch bewegen konnten, in den letzten kleinen Keller, der nur 2 Meter hoch, 4 Meter lang und nicht einmal 3 Meter breit war. Der Strom wälzte sich hinein, ein Strom verzweifelter, schwer verwundeter Menschen in Todesangst. Sie drückten sich, sie stießen sich, sie zertraten sich. Einer legte sich über den unteren erstickend, so eng und dicht, dass sie schließlich den ganzen Raum bis oben füllten. Menschen, die bluteten, schrien, nach Luft rangen. Mit meinem Fahrer hatte ich mehrfach in den Feuerpausen draußen noch nach Lebenden gesucht und sie hineingeschleppt. Dafür hatten wir immer nur 2 Minuten Zeit, denn alle 2 Minuten gab es die furchtbaren Explosionen. Nun aber war der Raum übervoll. Wir mussten nun alle, die noch draußen lagen und um Hilfe schrien, allein lassen. Es war die furchtbarste Nacht, die ich je erlebte. Stunde um Stunde, alle 2 Minuten die 2 Abschüsse, die Flehrufe der Verwundeten, das Röcheln der Sterbenden, die Schreie um Wasser. 2-mal wagte ich mich zum Brunnen. Das 1. Mal gelang es mir, in Eile etwas Wasser zu schöpfen. Beim 2. Mal war der Brunnen getroffen, zusammengefallen. Der Eimer lag durchlöchert daneben. Diese Schmerzen, diese Tränen, dieses Sterben. Ich saß da, halb aus der Tür gelehnt, mit dem Fahrer und noch 4 Soldaten, die nicht lebensgefährlich verletzt waren. Bei jeder neuen Explosion krümmten wir uns zur Erde. Wenn wir doch nur Wasser gehabt hätten. So aber mussten die Sterbenden schreiend oder fluchend ausbluten, ohne dass wir helfen konnten. Stunde um Stunde, bis 5 Uhr morgens verging, ohne dass diese Höllenqual endete. Im Keller war es inzwischen ganz ruhig geworden. Niemand lebte mehr, nur noch wir sechs in der Türöffnung. Dann plötzlich Stille. Wir warteten auf die nächsten Einschläge. Es kamen keine mehr. Ich ging hinaus und sah unten die Schiffe, die uns den Tod gesandt hatten. Vor der Tür lag der junge Funker, dessen Signal den Tod gerufen hatte. Aber er lag nicht allein. Dutzende zerschmetterter Körper, abgerissene Körperteile und überall die Trichter der schweren Granaten. Es fanden sich kaum noch Menschen, die wir hätten beerdigen können. Ich hatte nicht die Kraft, diese Arbeit jetzt zu tun. Das furchtbare Erntefeld des Todes. 14. Kapitel. Auf diesem toten Acker war nichts mehr zu retten. Wir aber mussten sehen, dass wir schnellstens von hier wegkamen. Die Gegner waren ja nur etwa 2 Kilometer von uns entfernt und würden sicher bald erscheinen. 2 der Verwundeten wollten, obwohl nur leichter verletzt, nicht mehr mit zurück. Sie hatten genug vom Krieg und zogen die Gefangenschaft vor. Ich verband ihnen die Glieder und ließ sie an dem Ort des Grauens. Die beiden anderen hatten Beinverletzungen. Einen schiente ich notdürftig. Sie wollten mit uns versuchen, die deutschen Linien zu erreichen. Ganz langsam, im Schneckentempo, die beiden Verwundeten stützend, zogen wir den Hang hinab. Im Tal stand etwa 40 Zentimeter hoch das Wasser. Die Granaten mussten eine Wasserader getroffen haben. Wir mussten also bis zu den Knien im Wasser warten. Es ging um eine Kurve, von hohen Felsen überragt. Dort trafen wir in einer Höhle den Oberleutnant und einige der Unteroffiziere, die sich gleich zu Beginn des Bombardements nach hier geflüchtet hatten. Mit verzweifelter Angst hatten sie die ganze Nacht erlebt, wie der Hügel von Massa Constanza mit Hunderten von Geschossen eingedeckt worden war. Sie schauten mich an, als sei ich ein Gespenst, und fragten: »Ja, wo kommen Sie denn her?« Ich zeigte auf den Hügel des Todes. »Dort waren Sie die ganze Nacht?« »Ja, in Ihrem Keller. Was noch überlebt hat, das sind 2 da oben und wir 4 hier. Sonst ist alles gefallen oder erstickt, im eigenen Blut ertrunken oder verdurstet.« Er kam auf mich zu und wollte mir sein eigenes EK römisch 1 anheften. Doch ich wies ihn ab und meinte, danach stünde mir jetzt nicht der Sinn. Das habe Zeit bis später. Ich wolle jetzt nur noch schlafen. Die 3 anderen taten es mir nach. Wir legten uns auf die Erde und waren sofort weg. Nach einigen Stunden, es war schon gegen Mittag, wachte ich auf und weckte die noch schlafenden 3 Kameraden. Ein Zettel lag da mit der Weisung, in das nächste Tal hinter einem hohen Bergrücken zu kommen, dort sei der Sammelpunkt. Man hatte uns die eiserne Ration dagelassen, die wir hungrig vertilgten. Gegen 3 Uhr machten wir uns wieder auf den Weg. Nun ging es wohl 500 Meter, einen felsigen Zickzackweg empor, bis auf einen Pass. Rechts waren sehr hohe Felsen, links kam der schmale Pfad gefährlich an steile Kluften heran. Der Weg war vereist. Wir konnten gar nicht vorsichtig genug sein, um nicht in die Tiefe zu stürzen. Gut die Hälfte des Berges hatten wir mühsam genug erklommen, als wir hinter uns Rufe hörten. Genau über der Höhle, in der wir geruht hatten, standen oben auf dem Kamm der Höhe Amerikaner oder Engländer, die uns zuriefen, stehen zu bleiben und uns zu ergeben. Zu meiner Verblüffung fingen jetzt die beiden Beinverletzten an, loszurennen, als ob sie gesund wären. Mein Fahrer und ich hatten Mühe, ihnen zu folgen. So schnell wie nur möglich eilten wir die letzten 200 Meter den Berg hinauf. Als die Gegner freilich sahen, dass wir uns keineswegs ergeben wollten, begannen sie aus allen Gewehren zu schießen, wie bei einer Treibjagd auf Hasen. Rings um uns schlug es ein, nur die vielen Krümmungen und scharfen Kurven des Pfades verhinderten wohl ein genaues Treffen, dazu unsere Flucht in fliegender Eile. Ohne Verletzungen kamen wir über den Pass, warfen uns dahinter auf die Erde, während noch die Geschosse über uns sausten, und blieben eine lange Zeit liegen. Ich dachte, das Herz zerspringe nach solch übermenschlicher Anstrengung. Auch die drei anderen konnten sich lange Zeit nicht rühren. Wenn uns die Gegner jetzt gefolgt wären, wäre ein Entkommen unmöglich gewesen. Wir hatten keine Kraft mehr. Endlich hatten wir uns wieder beruhigt. Vorsichtig schaute ich über den Kamm der Höhe. Da saßen die Verfolger auf dem gegenüberliegenden Bergmassiv, keine 200 Meter entfernt. Sie hatten ein Feuer angezündet, um zu essen, als wären sie auf einem Ausflug. Noch etwa 100 Meter weiter sah ich ebenfalls viele Gegner auf dem Todeshügel von Massa Constanza. Sie hatten auch ein hohes Feuer angezündet. Ich dachte, was sie da wohl verbrennen? Es war inzwischen gegen 17 Uhr. Wir machten uns an den Abstieg in das nächste Tal, wo wir uns sammeln sollten. Wiederum war der Weg sehr gefährlich über Eis und Schnee und schmale Felsgurte. Ich konnte mich kaum noch halten. In Stiefeln zu gehen war zu riskant. Deshalb lief ich in Strümpfen und trug die Stiefel über dem Rücken. Nach einer Stunde kamen wir unten an und waren baß erstaunt. Als ich mich bei unserem Oberleutnant zurückmelden wollte, winkte der ab und wies mich an einen anderen Oberleutnant, der inzwischen das Kommando übernommen hatte. Ich traute meinen Augen nicht. War das ein feiner Pinkel? In einer neuen und wie maßgeschneiderten Uniform, mit Stiefeln, wie ich noch keine gesehen hatte, stand er da, ohne jeden Orden oder irgendeine Auszeichnung. Das war offensichtlich einer der Herren, die bisher ihr Leben nur in den Stäben der Heimatfront zugebracht hatten und die jetzt als Geheimwaffe des Führers an die Front geschickt wurden. Ich meldete ihm und bekam sofort das, was man einen Anschiss nannte. Ob ich nicht wisse, welche Haltung ich einzunehmen hätte bei einer Meldung an einen Vorgesetzten. Ich tat, als hätte ich nicht verstanden, und meldete in der gleichlässigen Haltung, dass ich mit zwei Verwundeten und meinem Fahrer das zerstörte Haus in Massa Constanza geräumt hätte und dass dort nur noch Tote und zwei weitere Verwundete zurückgelassen worden seien. Die ganze Höhe sei vom Gegner besetzt. Nun ging das Theater erst richtig los. Ob ich nichts vom Führerbefehl wisse, dass der deutsche Soldat keinen Meter lebend abgeben dürfe, ob ich auch so ein Feigling sei wie der Oberleutnant, den er ablösen müsse und der sicher vor ein Kriegsgericht komme, und wie ich zwei Verwundete hätte zurücklassen können, das wären ja Deserteure, ob ich nicht wisse, dass solche sofort zu erschießen seien. Er hatte sich in helle Wut geredet, aber die war schnell zu Ende. Plötzlich kam nämlich mein Fahrer mit einer Maschinenpistole, hielt sie ihm auf die Brust und fragte mich: »Herr Feldwebel, soll ich ihn kalt machen, dieses Nazischwein?« »Müller, lass ihn am Leben. Die Kugel ist zu schade für ein solches Vorzeigeexemplar.« Zu dem Oberleutnant aber sagte ich: »Sehen Sie sich vor. Sie haben es hier mit Frontsoldaten zu tun. Sie sehen an unserer Uniform und was daran hängt, dass wir einiges hinter uns haben. Hier herrscht ein anderer Ton als in den Stabsstuben der Heimat. Ein zweites Mal werde ich nicht mehr einschreiten, wenn mein Fahrer sie wieder einmal vor die Mündung kriegen sollte.« Er stand da, blass, ohne noch ein Wort hervorzubringen. Mein Fahrer ging zu ihm hin und sagte: »Junger Mann, nun fallen Sie mal nur nicht gleich um, ehe Sie einen scharfen Schuss gehört haben.« Schließlich raffte er sich auf und ging zum Feldfernmelder. Ich war erstaunt, dass er schon eingerichtet war. Er rief zum Regimentsstab und ich hörte nur mehrfach: »Jawohl, Herr Oberst.« Dann kam er zu mir: »Herr Feldwebel, Befehl vom Oberst, Sie müssen mit 8 Trägern hin und die beiden Verwundeten hierher schaffen.« Ich antwortete, das sei unmöglich. Ich hätte mit eigenen Augen gesehen, dass die Höhe auf der ganzen Breite besetzt sei. Uns dahin zu befehlen heiße, uns in den Tod oder in die Gefangenschaft schicken. Seine Antwort, jetzt sehr kleinlaut und ruhig: »Es ist nicht mein Befehl, sondern der vom Oberst.« Was sollte ich machen? Ich wählte 8 Leute aus, es waren alles ältere Soldaten. Sie sollten sich fertig machen. Wenn sie noch Briefe an ihre Angehörigen bei sich hätten, sollten sie die den anderen geben. Entweder würden wir gefangen, dann käme sicher lange Zeit keine Post mehr nach Hause, oder es kommt überhaupt keine Post mehr. Auch jetzt, In dieser Situation dachte ich an mein Papstschreiben, meinen einzigen Schatz. Die heilige Kommunion hatte ich nicht mehr bei mir, die letzten Hostien waren schon vor 2 Tagen ausgeteilt worden. Wenn man mich gefangen nähme, was würde dann aus dem Papstschreiben und meiner Priesterweihe werden? In meiner rechten Rocktasche war innen ein Loch. Ich riss es noch etwas weiter auf und ließ mein kostbares Dokument in den Rockschoß meiner Uniform gleiten. Sollten die Taschen durchsucht werden, wäre es dort wohl am sichersten.
Sie hörten heute den 15. Teil aus dem Buch »Tödliche Schatten, tröstendes Licht« von Pater Gerion Goldmann. Sie können dieses Buch im EOS Verlag St. Ottilien oder über den Buchhandel erwerben. Es ist aber auch als Hörbuch oder E-Book erhältlich. Es las für Sie Gerhard Hallermer.